Präsidentin, die ehemalige Außenministerin, wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außen, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 2. März, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Heute mir aus der Hauptstadt der Russischen Föderation zugeschaltet, die ehemalige Außenministerin von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Kneißl, nach Moskau.
Einen wunderbaren guten Morgen ins kleine bayerische Dorf, lieber Flavio von Witzleben.
Ja, Frau Kneißl, ich freue mich schon sehr auf unsere neue Folge, in der wir heute über die neuesten Entwicklungen im Ukraine-Krieg sprechen wollen. Eine historische Resolution des UN-Sicherheitsrats, in der Russland nicht als Aggressor bezeichnet wird. Über das Treffen von Macron und Donald Trump im Weißen Haus und auch über die Bundestagswahlen in Deutschland möchten wir sprechen. Aber zunächst, Frau Kneißl, ich treffe Sie heute in der Hauptstadt von Russland an. Wie kommt es, dass Sie heute in Moskau sind und nicht wie gewohnt in Ihrem Kleindorf in der russischen Provinz, Frau Kneißl?
Ja, gestern früh fuhr ich aus dem kleinen Dorf bei Frost und wunderbaren Wintermorgen, also wenn die Bäume wirklich alle so glitzern vor Kälte, fuhr ich los. Dann wurde es immer lauer und wärmer. Da merkt man wirklich die Millionenstadt. Da steigt die Temperatur. Bin hier gut gelandet und hatte dann mehrere Interviews rund um die aktuellen größeren weltpolitischen Veränderungen. War ich in einigen TV-Studios. Heute habe ich ein größeres Hintergrundgespräch mit einem anderen Sender noch. Dazwischen machen wir unseren Podcast. Und ich kann auch noch 3 Treffen mit Bekannten einlegen, was mich sehr freut. Also es ist sozusagen ein Abstecher ins städtische Gefilde, was der Seele ja auch manchmal ganz gut tut. Und morgen zu Mittag geht es dann wieder zurück ins kleine Dorf. Und ich bin wirklich froh, dass ich so etwas wie ein Zuhause habe und dass ich sagen darf, morgen geht's nach Hause. Aber diese Abwechslung Moskau, wie gesagt, ist auch ganz angenehm und ich habe großes Glück mit dem Wetter. Winter, Sonne strahlt, macht die Stadt hell und freundlich und bin hier gerne. Also ich habe jetzt über diese letzten 1,5 Jahre Moskau mehr schätzen gelernt. Ich habe zwar in St. Petersburg gelebt, 10 Monate den Alltag gelebt, aber Moskau hat eine andere Energie. Moskau ist, ich sage immer, seriöser. Also ich bin zunehmend lieber in Moskau als in St. Petersburg.
Mhm. Können Sie das noch ein wenig ausführen? Denn Sie waren ja so lange Zeit auch in St. Petersburg. Wir hatten uns dort auch im vergangenen Jahr getroffen. Ich habe es als eine wirklich wunderbare, sehr europäische Stadt auch wahrgenommen. Also warum lieber in Moskau als in St. Petersburg, Frau Kneißl?
Vielleicht ist das gerade der springende Punkt, was Sie gerade gesagt haben, europäische Stadt. Also wenn Sie sich durch St. Petersburg bewegen, dann meint man ja manchmal, man sei in einem vergrößerten Amsterdam, in einer Ecke eines wunderbaren Viertels von London, ein bisschen Italien, ein bisschen Paris. Das war ja die Idee von Peter dem Großen und seinen Nachfolgern. Und es ist immer dieser Blick auch nach Westen gewesen und diese romantische Illusion, wie toll doch Europa sei. Und Moskau ist einfach Russland. Ich verstehe jetzt besser, warum diese Hauptstadtverlegungen in Russland ja doch über die Geschichte mehrfach stattgefunden haben. Also das hat immer so auch seine, damals gab es noch nicht das Wort Geopolitik, aber es hat seine politischen Hintergründe gehabt, warum man St. Petersburg, während des Krieges hieß es Petrograd, und die Distanz zu Deutschland zu ziehen, dann Richtung Moskau ging. Beispielsweise, interessante kleine Anekdote, bin ich erst vor ein paar Jahren drauf gekommen, aber das bekannte Lied Moskauer Nächte, ja, eine wunderschöne Melodie, die einfach ergreift, die hieß ursprünglich Petersburger Nächte, aber wurde dann in Sowjetzeiten einfach aus politischen Gründen in Moskauer Nächte umbenannt, weil einfach Moskau die Hauptstadt war. Und ich verstehe das jetzt ein Stück weit mehr. Und die Welt dreht sich nach Ost-Südost. Und Russland hat viele Hauptstädte gehabt. Ja, also da gab es mal Veliki Novgorod, da gab es Kiew, da gab es Wladimir, da gab es verschiedenste Städte, die sozusagen die Kapitalen Russlands waren. Und mittlerweile wurde ja auch Wladiwostok stärker ausgebaut, um diese einstige Peripherie des fernen Ostens sozusagen stärker ins Zentrum zu holen. Und wenn sich die Dinge so weiterentwickeln, wie das im Moment der Fall ist, dann würde ich nicht ganz ausschließen, dass vielleicht auch noch sozusagen dort im Osten noch mehr, ja, noch mehr Hauptstadt wird. Aber es ist eine interessante Sache, wie das eben in Russland dieses Nebeneinander von vielen Hauptstädten. In Deutschland ist das ja nicht ganz unähnlich aufgrund der föderalen Strukturen. Also die deutschen Kaiser hatten ja keinen festen Sitz. Die zogen so durch die Lande, um Hof und Gericht zu halten. Und dann wurde es irgendwann einmal Wien zufälligerweise, die Reichs- und Residenzhauptstadt des Heiligen Römischen Reiches, deutsche Nation.
Ja, sehr interessant, Frau Kneißl. Und Sie sagen ganz richtig, der Wind dreht sich. Wir bei uns hier im Westen, wir hatten es auch gerade schon im Vorgespräch, hier gehen so langsam aber sicher die Lichter aus, Frau Kneißl. Und lassen Sie uns auch gerne gleich einsteigen mit dem, was auch diese Woche wieder los war. Denn zu Beginn der Woche war Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zu Staatsbesuch in den USA. Er war im Weißen Haus, um dort mit US-Präsident Donald Trump als erster europäischer Staatschef über die geopolitischen Entwicklungen und natürlich auch über den Ukraine-Krieg zu sprechen. Dabei erklärten die Staatschefs, dass sie trotz kontroverser Wahrnehmung zu dem Verlauf angestrebter Friedensverhandlungen von einem möglichen Waffenstillstand binnen weniger Wochen ausgehen. Trump erklärte im Anschluss an das Gespräch mit Macron vor Journalisten, dass der gemeinsame Fokus von Washington und Paris darauf lege, eine Waffenruhe und schließlich einen dauerhaften Frieden zu erzielen. Das Treffen sei ein weiterer wichtiger Schritt auf diesem Gebiet gewesen. Macron wiederum warnte er Trump davor, wie schwierig es sei, Wladimir Putin zu vertrauen. Macron erklärte vor der Presse, wir wollen Frieden, wir wollen den Frieden schnell, aber wir wollen kein schwaches Abkommen. Und gleichzeitig sagte er, dieser Frieden darf nicht bedeuten, dass die Ukraine aufgegeben wird. Ja, und gleichzeitig war jetzt am gestrigen Tage, am Donnerstag, der britische Premierminister Keir Starmer bei einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus. Und er hat sich dort bedankt für die Möglichkeit eines Friedensabkommens in der Ukraine. Starmer betonte, dass eine mögliche Einigung zur Beilegung des Ukraine-Konfliktes historisch sein werde und von keiner Seite gebrochen werden dürfte. Frau Kneißl, wie haben Sie denn diese beiden Treffen verfolgt und was bedeutet es auch für den weiteren Verlauf des Krieges in der Ukraine?
Also bei all meiner Wertschätzung für sozusagen diese bilaterale Diplomatie, diese Schlagzeilen der letzten Woche. Ich würde weder dem Besuch Macrons noch dem von Starmer großen Stellenwert beimessen. Sie kennen meinen Lieblingsbegriff Fußnote der Geschichte. Ich würde sagen, es ist nicht einmal die Fußnote des Monats im Rückblick, weil die Dinge spielen sich wirklich woanders ab. Viel interessanter in den aktuellen Entwicklungen ist meines Erachtens das Treffen, das am Donnerstag stattfand in Istanbul am Generalkonsulat der USA zwischen US- und russischen Beamten zur Normalisierung, Aufstockung des diplomatischen Personals und einfach einem Voranbringen all der Dossiers, die am 18. Februar zwischen den Außenministern Lavrov und Rubio besprochen wurden. Also das wird jetzt auf Beamtenebene natürlich weitergetragen. Dass Macron diesen Besuch auf eigene Initiative machte, er war nicht eingeladen von Washington. Ja. Und man sah ja auch ein wenig in der Körpersprache von Trump, der da mit nichts hinter... Der ja da sehr explizit sein kann, dass ihm Macron ein wenig auf die Nerven ging. Ne? Und Macron hat das gemacht, um Flagge zu zeigen, um zu zeigen, hallo, hier sind wir. Ich, das wichtigste Mitglied der Europäischen Union sozusagen, bin jetzt im Weißen Haus und sag hier mal, was Sache ist. Ja, also so habe ich den Besuch von Macron wahrgenommen. Und aus dem Blickwinkel Londons gesprochen, kann ich natürlich nachvollziehen, dass die Briten ein wenig vor den Kopf gestoßen sind, weil es gab immer dieses Special Relationship zwischen London und Washington. Das hat viel mit der Sprache zu tun, das hat viel mit der militärischen Allianz zu tun. Und wenn nun Moskau und Washington sich in gewisser Weise manche Dinge bilateral ausmachen, dann ist man als Großbritannien vor den Kopf gestoßen. Präsident Putin hat am Mittwoch in einer Rede vor der Akademie des FSB, des Nachrichtendienstes, des Sicherheitsdienstes, auch kurz angemerkt, dass natürlich die Gefahr besteht, und offenbar gibt es auch erste Hinweise, sonst hätte er es nicht gesagt, dass so mancher Staat das, was gerade auf Schiene gebracht wurde zwischen Washington und Moskau, sabotieren könnte. Ich wurde gestern in einem TV-Interview dazu gefragt, wen er wohl damit gemeint haben könnte. Und ich meinte, mir fällt dazu der Spitzname Großbritanniens ein, Perfidious Albion. Also die Briten haben in der Geschichte immer wieder etwas ungute Dinge getan und damit großes Unheil gebracht. Also ich würde nicht ausschließen, dass solche Dinge hier im Busch sind. Ja. Und nehme auch an, dass sowohl Macron als auch Starmer gesagt haben, Donald tut das nicht und den Russen darf man nicht trauen und das, wir kennen die gesamte Litanei. Und nur wenn es um Sabotieren geht, nehme ich an, da werden noch härtere Geschütze aufgefahren. Also grundsätzlich widme ich als Beobachterin diesen beiden Besuchen nicht so ein großes Augenmerk. Wirklich viel interessanter war, wir wissen nicht, was wirklich passierte, aber sie sprachen miteinander über 6 Stunden, US-amerikanische und russische Diplomaten, um die bilateralen Beziehungen wieder zu normalisieren und auf Schiene zu bringen.
Dann frage ich da mal eben nach, wenn diese Beziehungen jetzt wieder auf Schiene gebracht werden, was bedeutet das denn konkret dann auch für die weiteren Entwicklungen im Ukraine-Krieg, aber auch jetzt ganz konkret für die Beziehungen zwischen Washington und Moskau? Was ziehen Sie für eine Lehre aus diesen Treffen, Frau Kneißl?
Aus diesem Istanbuler Treffen zwischen den Beamten?
Genau, ja.
Dass hier nun wirklich systematisch und erstaunlich schnell gearbeitet wird, ja. Also wenn ich das jetzt vergleiche mit den bürokratischen Mühlen, die ich aus Verwaltungsapparaten wie der österreichischen Diplomatie kenne, dann könnte ich mir nicht vorstellen, dass man am 18. Februar etwas beschließt und eine Woche drauf bereits sozusagen die Beamten daran arbeiten. Ja, also so schnell ging das jetzt, wenn ich das mit Wien vergleiche, nicht, wie hier Washington und Moskau bereits am Arbeiten sind. Ja, also die Minister haben gesprochen, die Beamten laufen. Und das ist doch eine interessante Chronologie, die jetzt sozusagen aktiv am Arbeiten ist. Und als nächstes werden wir hoffentlich, möge nichts dazwischen kommen, aber eine Aufstockung des diplomatischen Personals auf beiden Seiten sehen. Die ist erforderlich, weil die Botschaften, die Generalkonsulate, das wurde alles so ausgedünnt, ja, dass nicht mal genug Leute da sind, um beispielsweise Visa zu erstellen. Natürlich gibt es auch die elektronischen Visa mittlerweile, aber all das wurde sozusagen wirklich ausgedünnt. Und ich bringe hier noch einmal die Symmetrie ins Spiel. Es besteht nun mal aus vielen Gründen, ja. Die Geografie ist wohl das Eindrücklichste, zwischen den USA und der Russischen Föderation sowas in die Symmetrie. 2 große Supermächte, 2 große Nuklearmächte, 2 Mächte, die miteinander eben auch in der Geschichte Verbündete einmal waren. Ja. Das hat ja auch Trump unter anderem vor 10 Tagen. Ich würde sagen, in sehr klaren und erstaunlich historisch klaren Worten bekannt getan. Ja, hat gesagt, es sind Millionen Sowjets ums Leben gekommen, Millionen Russen haben einen hohen Blutzoll bezahlt, Übrigens etwas, was wir nicht aus dem Munde irgendeines EU-Politikers in den letzten Jahren gehört hätten, was die Rolle Russlands im Zweiten Weltkrieg anbelangt, Sowjetunion. Weil es wurden ja mittlerweile auch russische Diplomaten von sämtlichen Feierlichkeiten wie 80 Jahre Befreiung von Auschwitz und so weiter ausgesperrt. Also das ist der Stand des ahistorischen Denkens in Brüssel und Konsorten. Aber der US-amerikanische Präsident, der jetzt nicht unbedingt ein erfahrener Historiker ist oder ein passionierter Leser der Geschichte, würde ich mal sagen, der hat klarere Worte gefunden und gemeint, wir haben Seite an Seite gekämpft und es gab mal den Handschlag an der Elbe. Ja,
Ja, es sind wirklich historische Zeiten, die sich da gerade abspielen, Frau Kneißl. Und was auch sehr spannend zu verfolgen war, war diese Woche, dass Kiew nämlich einer entschärften Version des Vertrages zugestimmt hat, mit der US-Präsident Donald Trump zuvor für die USA Zugang zu ukrainischen Mineralienvorkommen im Wert von Milliarden US-Dollar gefordert hat. Der ursprüngliche Vertragsentwurf sah noch eine Rückzahlung der militärischen und finanziellen Hilfen zu, die die Ukraine seit 2022 von den USA erhalten hatte. Das sorgte in Kiew jedoch und auch bei der EU für Empörung. Der jetzt neue Version soll einen Fonds schaffen, in den die Ukraine 50% der künftigen Einnahmen aus staatseigenen Rohstofflagerstätten und damit verbundenen Logistik, Öl und Gas eingeschlossen entrichten soll. Dieser Fonds soll dann Projekte in der Ukraine finanzieren. Ebenfalls nicht vereinbart sind Sicherheitsgarantien jeglicher Art seitens der Vereinigten Staaten für Kiew. Das hat sich in der neuen Version gegenüber der ersten nicht geändert. Und ja, schon am heutigen Freitag könnte es zur gemeinsamen Unterzeichnung mit US-Präsident Donald Trump und Zelensky in Washington kommen. Frau Kneißl, wie schätzen Sie denn dieses Abkommen ein? Also ist das zum Vorteile der Ukraine? Ist das zum Vorteile von den USA? Was sind die wirtschaftlichen Interessen von US-Präsident dahinter? Bringen Sie da doch gerne mal ein wenig Licht ins Dunkel, Frau Kneißl.
Ja, es gibt den neuen alten Begriff, wir haben ihn einmal schon mal ganz kurz besprochen, the transactional diplomacy, also Diplomatie sozusagen als Business, Transaktionen, Grundstücke kaufen, Länder zu Vergnügungsparks machen, wie vielleicht Gazastreifen, aber eben diese Business-Komponente, dieses Geschäft, die USA in gewisser Weise immer verfolgten, das auch andere. Also es ist nicht ganz was Neues. Man bringt es vielleicht eher auch mit Kolonialismus in Verbindung. Diplomatie ist für mich, und da bin ich vielleicht etwas altmodisch, ist für mich die Handhabung eines respektvollen Dialogs zwischen Souveränen und der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten des anderen. Aber wie gesagt, ich gebe zu, ich bin da etwas altmodisch, aber so ist sozusagen die klassische Diplomatie zu sehen. Und da geht es jetzt nicht in allererster Linie ums Geschäft. Aber das hat Washington eigentlich immer anders gesehen. Und Präsident Trump ist da sehr, sehr klar in seinem Zugang und das, was er aufgreift, und da darf ich ihm sozusagen wiederum eine gewisse Reverenz für sein historisches Gedächtnis machen, ist insofern nichts ganz Neues, als die USA zu Beginn ihres Einstiegs in den Zweiten Weltkrieg ab 1941 ja auch die Alliierten aufforderten, ihre Schulden in den USA irgendwie wettzumachen. Und da gab es den sogenannten Land Lease Act. Und ein Land wie Großbritannien hat beispielsweise meiner Erinnerung nach erst Anfang der Nullerjahre seine Treibstoffschulden abgezahlt. Ja? Also die USA haben im Zweiten Weltkrieg 90% des Treibstoffs der Alliierten übernommen, durch eigene Treibstoffproduktion damals. Und Trump und seine Leute sehen das, glaube ich, jetzt im Umgang mit der Ukraine ähnlich. Die sagen, hallo, wir haben 350 Milliarden, 500 Milliarden, da sind verschiedene die Zahlen, die da kursieren, euch gegeben. Wir haben dafür keinerlei Rückzahlungsgarantie in irgendeiner Form. Wir wollen Zugriff auf diese Mineralien. Nun ist die Ukraine ein rohstoffreiches Land und ich habe in einigen Interviews auch hier mit russischen Medien in den letzten Tagen immer wieder darauf hingewiesen, es geht ja nicht nur um die sogenannten harten Rohstoffe, Metalle, Erdöl, Erdgas. Der wesentliche Teil dieser harten Rohstoffe und ganz besonders begehrt ist gegenwärtig der neue strategische Rohstoff Lithium, der für alle Formen der Informationstechnologie, also was auch immer Computer, Schirme und so weiter anbelangt, bis hin zu Photovoltaikpanelen eine wichtige Rolle spielt. Es geht nicht nur um dieses Lithium, aber zu bemerken ist, dass geologisch betrachtet die Bodenschätze der Ukraine eigentlich im Donbass und in Lugansk liegen, also in den Gebieten, die seit 2022 in die Russische Föderation integriert wurden. Wie es sich mit den geologischen Verhältnissen westlich davon darstellt, weiß ich nicht, aber die Ukraine ist nichtsdestotrotz auch wichtig für ihre weiche Rohstoffe und da sind wir bei der Landwirtschaft. Da geht's um fruchtbare Ackererde, ja. Und deswegen sind Investmenthäuser wie beispielsweise BlackRock, sind chinesische Investoren, sind aber auch Investoren aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, die überall fruchtbare Erde suchen, ja, die in gewisser Weise über ihre Staatsfonds landwirtschaftliche Konzessionen einkaufen oder gleich am liebsten sozusagen ein Stück Land unter ihre Kontrolle bringen über gewisse unternehmerische Strukturen. Das wird auf lange Sicht die Ukraine noch wesentlicher in ihre wesentlicher erscheinen lassen, weil Russland hat fruchtbare Erde, die Ukraine und letztendlich müssen Regierungen ihre Bevölkerung jeweils ernähren. Das ist übrigens ein Thema, das, wenn man die chinesischen Dokumente nachliest, etwas, das immer wieder als allererstes hochkommt. Vielleicht auch aus der ganz besonderen historischen Erfahrung Chinas im 20. Jahrhundert und von Massenhunger, Tod. Also Bodenschätze, seltene Erden, Metalle, das ist nicht ganz das neue Thema. Also ich erinnere mich in meinen Vorträgen, die ich so zwischen 2013 und 2017 hielt, ich immer wieder auf diese seltenen Erden und Mineralien angesprochen wurde und dazu auch das eine oder andere in Investorenvorträgen gehört habe und von meiner Seite her beitrug. Diese seltenen Erden sind nicht ganz so selten. Es ist nur so, dass sich nicht viele Staaten in den letzten 30 Jahren um deren Abbau wirklich bemühten. Da waren die Chinesen die Nummer eins, weil sie einfach mit geringeren Arbeitskosten und vielleicht auch mit ein bisschen mehr Voraussicht sich um diese Bodenschätze kümmerten.
Ja, und Frau Kneißl, was ich so ein wenig verwunderlich fand, jetzt wird uns ja die letzten 3 Jahre massenmedial erzählt, es ginge um bei der Unterstützung der Ukraine um die Sicherheit Europas, es ginge darum, dass eine Demokratie nicht gegenüber eines autoritären Regimes in Moskau fallen dürfe, es ginge um die Unterstützung der Demokratie in der Ukraine und so weiter und so fort. Ist denn jetzt mit diesem Mineralienabkommen und mit diesen offensichtlichen Bestrebungen danach, die Ukraine auch in, was Sie auch gerade jetzt ausgeführt haben, in ihrem Reichtum an wichtigen Ressourcen von europäischer Seite auszubeuten? Also ist damit jetzt ein Stück weit die Katze aus dem Sack? Geht es gar nicht um Demokratie, Freiheit und Sicherheit, sondern in Wirklichkeit um Ressourcen, Frau Kneißl?
Ja. Ganz klar, kurz mit Ja beantwortet. Ich habe das in meiner früheren beruflichen Tätigkeit vor allem im arabischen Raum immer wieder beobachtet. Ja, also das ist keine Verschwörungstheorie zu sagen, der Irakkrieg, da ging es ums Öl. Ja, das haben die Amerikaner ziemlich bald zugegeben, dass es ums Öl ging. Da ging es um Privatisierung von der irakischen Erdölindustrie. Das war für die Franzosen nicht anders bei Libyen. Ja. Sarkozy hatte einen Vertrag abgeschlossen mit der sogenannten Opposition, um besondere Zugriffsrechte auf libysches Erdöl und Erdgas zu erlangen. Und die EU-Vertreter sind jetzt vielleicht auch ein bisschen schmollend in ihrer Ecke, weil sie wollten genau das natürlich auch. Und es gab dazu auch schon Entwürfe. Deutschland hat sich in den letzten Jahren beispielsweise in Kasachstan sehr bemüht, über bestimmte Bergbaukonzessionen an genau diese seltenen Erden und andere wichtige Rohstoffe zu kommen. Wir sehen gegenwärtig ein Blutbad in der Demokratischen Republik Kongo, wo es um nichts anderes als Rohstoffe geht. Ja? Und nicht das erste Mal in dem Gebiet. Das heißt, im Namen der Demokratie wurden so viele Kriege bereits im 21. Jahrhundert angezettelt. Einer, gegen den ich damals anschrieb und mir in diversen TV-Runden den Mund fusselig redete, war eben jener Irakkrieg, der seither Welt auch im Griffe hält. Ja? Islamistischer Terrorismus ist eine Folge dieses Irakkrieges. Und die Flüchtlingsbewegungen etc. Aber ich erinnere mich sehr wohl an die Angriffe, die ich damals hatte, und die waren alle noch lachhaft, diese Angriffe. Sie waren hart genug, aber im Gegensatz zu dem, was ich dann später erfuhr, ich wurde damals nur als anti-amerikanisch und anti-israelisch und so weiter angegriffen, weil ich gesagt habe, geht nicht in den Irak. Und es geht nicht um Demokratie. Aber in der Ukraine haben wir das Ganze natürlich jetzt eine Qualitätsstufe höher, brutaler und gefährlicher, weil wir standen ja mehrfach schon ein wenig am Rande einer größeren, sei es konventionellen oder unkonventionellen Auseinandersetzung zwischen Russland und NATO. Das würde ich sagen, ist einmal fürs Erste vom Tisch, weil wir eine Rückkehr von Erwachsenen in Washington haben. Und was die Problematik Europa jetzt anbelangt und diese Kriegstreiberei, die ja Oberst Berlin oder Paris und so weiter weitergeht, natürlich wissen die, dass sie nicht zum Zuge kommen. Und diese Transactional Diplomacy, die ist hier in Moskau in gewisser Weise, würde ich mal sagen, ja auch auf interessante Ohren gestoßen. Ja, also man diskutiert das hier in vielen Talkshows. Ich verstehe nicht immer alles, ich bekomme da wirklich nur also sozusagen die Splitter mit. Aber dass es ein Thema ist, das steht, das ist offensichtlich. Ich möchte dazu am Gorki Mitte April eine Veranstaltung machen mit der Bergbauuniversität von St. Petersburg, mit der ich einen Vertrag abgeschlossen habe, wo ich auch viel unterrichte. Und das wird ja über die Ukraine hinausgehen. Also wenn nun die USA und die Russische Föderation ihre Beziehungen normalisieren, das wird ja nicht nur jetzt beim Aufstocken von Personal auf den Botschaften stehen bleiben, da wird es dann auch wieder so etwas wie Geschäftskontakte geben. Und wir hatten eine große Anzahl von US-amerikanischen Firmen, die in Russland auch nach dem 24. Februar 2022 einen Fuß in der Tür behalten haben. Also da sind genug US-Konzerne weiterhin da. Es gibt ein US Chamber of Commerce in Moskau weiterhin. Also die sind ja nicht alle davongelaufen, wie das die Deutschen gemacht haben.
Mhm. Ja, Frau Kneißl, und dann lassen Sie uns auch mal noch auf eine historische Resolution zu sprechen kommen. Denn im Zeitraum des Treffens von Macron und Trump am Montag wurde parallel dazu im UN-Sicherheits eine von den USA angeführte Resolution verabschiedet, in der Russland nicht als Aggressor bezeichnet und die territoriale Integrität der Ukraine nicht anerkannt wurde. Diese erfolgte mit der Unterstützung Moskaus, wurde jedoch ohne die Unterstützung der 5 europäischen Mitglieder des Sicherheitsrates verabschiedet. Im Rat erhielt der Text 10 Stimmen und der 15 Ratsmitglieder und damit auch die erforderliche Mehrheit. Die USA stimmten unter anderem zusammen mit Russland und China. Demgegenüber enthielten sich alle 5 europäischen Länder des Rates: Großbritannien, Frankreich, Slowenien, Dänemark und Griechenland. Das verabschiedete Papier trägt den Titel Der Weg zum Frieden und fordert keinen russischen Rückzug. Angemahnt wird lediglich ein rasches Ende des Krieges. Frau Kneißl, wie bewerten Sie diese Resolution? Wie historisch ist die tatsächlich?
Ist historisch. Also als jemand, der Völkerrecht unterrichtet, der sich viel mit UNO-Sicherheitsratssitzungen und Abstimmungsmustern beschäftigt hat. Ich habe das auch in einem Posting auf meinem Telegram-Kanal geschrieben. Am Mittwoch, glaube ich, war das. Das war noch nicht die Sicherheitsratsresolution, lag da noch nicht vor, sondern es war eine Abstimmung in der Generalversammlung, wo die USA und die Russische Föderation gemeinsam mit Belarus und einigen sozusagen traditionellen Verbündeten Russlands gegen einen Resolutionsentwurf stimmten. Ja, die USA gemeinsam mit Russland. Und das hat für, also unter Völkerrechtlern würde ich mal sagen, Personen, die sich mit diesem Abstimmungsverhalten in den internationalen Organisationen auseinandersetzen, das hat doch für Stirnrunzeln für manche, für Staunen bei anderen gesorgt. Also ich habe damals geschrieben, das ist das interessanteste Abstimmungsverhalten, das ich in Jahren gesehen habe. Und wir werden sehen, wie die Geschichte weiter geschrieben wird und wer sie schreibt und wie es ausgehen wird. Ja, die Geschichte ist nie zu Ende, im Gegensatz zu Francis Fukuyama, der Ähnliches mal vor 30 Jahren behauptet. Vom Ende der Geschichte. Die geht immer weiter. Aber für heute mal, ja, und ich werde es auch im Unterricht verwenden, hochinteressant.
Ja, und parallel dazu gab es ja noch eine Abstimmung, eine UN-Resolution in der UN-Vollversammlung. Zwei Resolutionen wurden dabei zur Ukraine angenommen. Eine von den EU-Mitgliedsländern gemeinsam mit Kiew ausgearbeitete und eine von den USA vorgeschlagene. Dabei ging EU und Ukraine einerseits und die USA andererseits zum ersten Mal seit 2014 unterschiedliche Wege. Washington stimmte sogar gegen den von der EU und der Ukraine vorgeschlagenen Text. Das erste Dokument wurde von der Ukraine in Zusammenarbeit mit mehr als 50 Ländern ausgearbeitet. Es fordert eine Deeskalation, eine baldige Einstellung der Feindseligkeiten und eine friedliche Beilegung des Krieges gegen die Ukraine. Moskau wird darin aufgefordert, unverzüglich, vollständig und bedingungslos alle Truppen aus dem Gebiet des Nachbarlandes abzuziehen und die Feindseligkeiten zu beenden. US-Außenminister Marco Rubio kritisierte seinerseits die Resolution der Generalversammlung und bezeichnete sie als feindselig und nicht im Einklang mit den Interessen einer friedlichen Lösung. Ihm zufolge verschärfen solche Dokumente den Konflikt nur. Frau Kneißl, wie bewerten Sie denn jetzt im Gegenzug diese Resolution in der UN-Vollversammlung?
Ja, wie gesagt, das war diejenige, zu der ich auch einen kleinen Kommentar verfasste. Das Interessante ist, und das haben wir ja auch schon am 18. Februar gehört, das haben wir ja auch schon in den Reden von Vizepräsident Vance und ich glaube auch von Trump selbst gehört, die USA haben das Vokabular geändert, ja, glücklicherweise. Wir haben das letzte Woche besprochen, es ist nicht mehr die Rede von diesem Ritual, von dieser Wortfloskel, die wir ja seit 3 Jahren ständig hören, der völlig unprovozierte Angriffskrieg Russland, also die unprovoked war of aggression. Das haben die USA fallen gelassen, ja, und es ist eben jetzt, es ist auf Washingtoner Seite klar, dass es eben nicht völlig unprovoziert war, ja. Und jeder, der einen kleinen Hauch von Geschichte hat, oder selbst wenn man jetzt nur googelt und Jahreszahlen eingibt wie 1991, 2004, 2014, 2022, dann wird man sehen, dass hier allerhand passiert ist im Verhältnis Kiew-Moskau. Die kriegerischen Ereignisse zwischen Februar 2014 oder seit Februar 2014 im Ostteil der Ukraine, der dann sozusagen in die Russische Föderation integriert wurde 2022, da da gab es genug Tote, ja. Und daher hat man einfach die Wortwahl geändert und das ging nicht so leicht durch.
Mhm. Ja, und Frau Kneißl, es kam zu einer weiteren bemerkenswerten Abstimmung, die hier in den westlichen Medien kaum bis gar nicht wahrgenommen worden ist, nämlich zu einer Resolution in der Werchowna Rada, dem ukrainischen Parlament, in dem über den Fortbestand der Befugnisse von Selenskyj bis zum Amtsantritt des neu gewählten ukrainischen Präsidenten abgestimmt worden ist. Diese Abstimmung, sie ist gescheitert. Das Dokument erhielt nur 218 von den erforderlichen 226 Stimmen. An der Abstimmung haben auch EU-Kommissare und Vertreter der europäischen Länder teilgenommen. Ja, Frau Kneißl, ich war doch, muss ich ganz ehrlich sagen, ein wenig überrascht, dass in den westlichen Medien tatsächlich überhaupt nicht über diese Abstimmung berichtet worden ist. Ich hatte auch gestern im Zuge der Vorbereitung unseres Podcasts nochmal extra geschaut, ob es bei Google News irgendwelche Meldungen dazu gibt, und kein einziges der deutschsprachigen Medien hat über diese Abstimmung berichtet. Also das vielleicht auch noch eine interessante Fußnote. Frau Kneißl, wie bewerten Sie diese Resolution des ukrainischen Parlaments? Was sagt das über die Legitimität von Selenskyj als Präsident der Ukraine aus?
Dass er eben nicht mehr legitim ist. Er ist mittlerweile eben krachend gescheitert in seiner eigenen Volksvertretung. Und es wurde ja von russischer Seite seit letztem Frühling immer wieder darauf hingewiesen, dass laut ukrainischer Verfassung bei Auslaufen des Mandats des Präsidenten der Parlamentssprecher, der Parlamentspräsident der Rada diese Rolle übernimmt. Ja, das sieht die Verfassung der Ukraine so vor. Und wenn in der Rada Selenskyj scheitert, dann ist, würde ich sagen, seine Legitimität doppelt gescheitert.
Ja, das sind klare Worte von Ihnen, Frau Kneißl. Dann lassen Sie uns auch noch rüber ins Nachbarland der Ukraine blicken, nämlich nach Rumänien. Denn dort wurde gegen den rumänischen Präsidentschaftskandidaten Calin Georgescu am Mittwoch ein Haftbefehl erlassen, woraufhin er von der Polizei im Straßenverkehr angehalten worden ist und dann zur Staatsanwaltschaft gefahren worden ist. Die Festnahme von Georgescu erfolgte am Mittwochmorgen im Zuge einer landesweiten Polizeiaktion. Staatsanwälte der Generalstaatsanwaltschaft führten 47 Durchsuchungen in ganz Rumänien durch. Begründet wurden die Razzien mit der Untersuchung der Wahlkampffinanzierung. Außerdem werde wegen Gründung einer faschistischen, rassistischen und fremdenfeindlichen Organisation berichtet. Rumänische Medien berichten jetzt am Mittwoch, dass Georgescu unter anderem der Gründung und Unterstützung einer Organisation mit faschistischem Charakter bezichtigt wird. Zudem besteht laut Staatsanwaltschaft offenbar der Verdacht, er habe falsche Angaben zur Finanzierung seines Wahlkampfes gemacht. Laut der Generalstaatsanwaltschaft gibt es auch klare Hinweise zur Finanzierung von Georgescus Wahlkampagne aus Russland. Es werde außerdem ein Netzwerk von falschen Konten untersucht, mit dem auf Plattform TikTok für Georgescu geworben hatte. Georgescu wehrt sich gegen diese Vorwürfe und hält ihnen entgegen, dass die Behörden versuchten, Beweise zu erfinden, um den Diebstahl der Wahlen vom November zu rechtfertigen. Frau Kneißl, wir hatten darüber berichtet, diese Wahlen wurden annulliert, nachdem behauptet worden ist, dass es eine von Russland finanzierte Medienkampagne vor allem auf TikTok gegeben habe. Frau Kneißl, wie schätzen Sie diese Entwicklung ein? Was hat das eigentlich noch mit Demokratie zu tun, Frau Kneißl?
Es ist entsetzlich, ja. Also in einem EU-Staat werden 47 Hausdurchsuchungen gemacht. Wir kennen das ja auch aus Deutschland. Da ging es um die sogenannten Reichsbürger und wurden diverse Senioren abgeführt, die vielleicht ein bisschen schrullig, seltsam und so weiter waren, aber eben gleich zu Staatsfeinden erklärt. Die Situation in der in Rumänien, die ist ja auch, die hat ja auch die USA nicht kalt gelassen. Also wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, hat Vizepräsident Vance bei seiner Brandrede an der Münchner Sicherheitskonferenz genau auch das Beispiel Rumänien angeführt und gesagt, was ist bei euch eigentlich los, wenn es um Demokratie geht? Er sprach von einer Shortage of Democracy, Democracy Deficit, und nahm ganz konkret das Beispiel Rumänien, eben führte er an. Ich glaube, es hat dieser rumänische Präsidentschaftskandidat mittlerweile auch öffentlich einen Appell zur Hilfe an Präsident Trump abgesetzt. Er wird wahrscheinlich um Asyl ansuchen, wenn es ihm gelingt. Ja, aber es überrascht mich auch nicht ganz, was sich da im Moment abspielt. Und die Vorwürfe von wegen Wahlkampffinanzierung und russische Einmischung, das kennen wir ja alles. Also ich kenne es zumindest zu Genüge. Und ich setze keinen Fuß nach EU-Europa, weil ich diesen Leuten einfach alles zutraue. Ja? Da werden sie recht rasch als Spion, als Hochverräter und ich weiß nicht was bezeichnet. Teile der Vertreter, die jetzt vielleicht die österreichische Bundesregierung bilden werden in den nächsten Tagen, wenn sie es wirklich schaffen, diesen Zirkus abzuschließen. Und da gibt es auch genug Leute, die mich öffentlich als Spionin und so weiter bezeichnet haben und das ungestraft tun können, weil ich beispielsweise nicht einen Rechtsvertreter finden würde, der für mich hier sozusagen einen Prozess ausfechten würde wegen wie sagt man da, Diffamierung, Kreditschädigung und so weiter. Ja, also Österreich unterscheidet sich von Rumänien nur ansatzweise.
Und er wird jetzt vielleicht noch abschließend dazu, das mediale Framing im Westen hier sieht jetzt dahingehend aus, dass es sich bei Ceausescu um einen pro-russischen Rechtsextremisten handelt. Auch ich hatte jetzt gestern noch ein paar Artikel in den einschlägigen Mainstream-Medien gelesen und dort war eben immer wieder die Rede, dass der pro-russische Rechtsextremist Ceausescu verhaftet worden ist. Vielleicht noch abschließend ein Satz dazu, Frau Kneißl, ist Ceausescu für Sie ein pro-russischer Rechtsextremist?
Ich bin's ja auch. Ja. Ich bin's auch und es sind noch einige andere. Also wir sind alle russische Propagandisten. Wir sind alle seit 30, 40 Jahren beim KGB, laut Wikipedia und anderen. Also ich habe im Jahr 2020 eines begreifen müssen. Ja, es fiel mir damals wie Schuppen vor den Augen. Das ist irrational geworden. Ja. Da können Sie nicht mehr mit rationalen rechtlichen Argumenten an. Sie kommen dagegen nicht an. Und wenn Sie eine rationale Frage stellen wie warum, dann führt die ins Leere. Weil ich wurde damals bezichtigt, mit Novichok an Hunden zu experimentieren und sei sozusagen kausal auch für den Anschlag auf Nawalny gewesen im August 2020. Und damals ging ich weg, ja, ich ging weg, weil ich verschiedenste Dinge nicht mehr ertrug, abgesehen davon, dass ich ein de facto Arbeitsverbot hatte, ja, und mich nicht ernähren konnte. Und auch das wurde mir zum Vorwurf gemacht, dass ich das ja alles nur erfinden würde. Wir haben eine irrationale Hysterie in vielen EU-Staaten und Ich würde sozusagen in Österreich aus vielen Gründen kein öffentliches Amt mehr anstreben wollen. Das hat nichts nur mit derartigen Vorwürfen zu tun. Da gibt es viele andere Gründe noch. Aber wenn Sie heute sozusagen für die Wahrnehmung Brüssels auf der falschen Seite der Geschichte stehen und in die Kategorie pro-russischer Rechtsextremist fallen, wie auch ich, ja, dann sind sie auf verlorenen Posten, dann haben sie es mit Irrationalen zu tun, die alles daran setzen, sie hinter Gitter zu bringen oder vielleicht in die Psychiatrie oder was auch anders. Also das ist der Stand der Dinge im EU-Europa. Deswegen habe ich mein Buch geschrieben, Requiem für Europa, und mittlerweile könnte ich eine Neuauflage schreiben und sozusagen mindestens 30 Seiten anfügen zur Illustration all dessen, was sich in Europa abspielt. Aber die Kernaussage, die ich damals getätigt habe, ist die gleiche geblieben, nämlich Europa könnte meines Erachtens sehr wohl eine Wirtschaftskrise überwinden. Wir stehen ja erst am Anfang einer grauenhaften Rezession mit Massenarbeitslosigkeit. Aber Europa wird eines nicht überwinden können, den Verlust an Recht und Freiheit. Das ist das große Drama der Europäischen Union.
Mhm.
Vielleicht zum Ende.
Mhm. Frau Kneißl, dann lassen Sie uns noch auf eine weitere sehr spannende Meldung blicken, die diese Woche jetzt reinkam. Denn der in einem türkischen Gefängnis einsitzende Anführer der dort verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans, kurz PKK, Abdullah Öcalan, hat die Auflösung der Organisation angekündigt. In einer am Donnerstag verbreiteten Erklärung rief Öcalan seine Anhänger zudem dazu auf, den bewaffneten Kampf gegen die Türkei einzustellen. Wörtlich teilte der 75-Jährige mit, die PKK sollte sich selbst auflösen. Ich fordere sie auf, die Waffen niederzulegen. Eine Delegation der pro-kurdischen Partei DEM hatte den unter anderem wegen Hochverrat zu lebenslanger Haftstrafe verurteilten Öcalan auf der Gefängnisinsel İmralı bei Istanbul besucht. Ja, Frau Kneißl, wie schätzen Sie das dann ein? Was bedeutet das für den Konflikt zwischen der Türkei und der PKK? Und was hat das Ganze womöglich auch mit dem Fall Syriens und dem ja Rücktritt, kann man nicht sagen, und dem Putsch in Damaskus rund um Assad zu tun?
Ja, Öcalan sitzt seit Februar 1999 ein. Er war ursprünglich auch zum Tode verurteilt. Damals gab es eine Intervention der EU mit dem Druckmittel, wenn ihr in die EU wollt, liebe Türkei, dann dürftet ihr nicht exekutieren, sondern nur hinter Gitter bringen. Ja, das haben die türkischen Behörden damals auch so gemacht. Vielleicht kurz zur Vorgeschichte, die wirklich wie ein Thriller ist. Ich weiß nicht, ob sie bereits verfilmt wurde, aber eine völlig irre Geschichte, die sich damals abspielte. Öcalan war mit seiner PKK ursprünglich in Syrien ansässig und startete von dort aus Angriffe in Richtung Türkei, Terror, Sabotage und so weiter. Und Bashar al-Assad, damals 1998, war er gerade sozusagen erst in den Gesellenjahren bei seinem Vater Hafez al-Assad, kam es zu einer großen Beute und die PKK wurde aus Syrien rausgeworfen. Das haben die Türken damals sehr, sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen und sozusagen einen Neuanfang mit Syrien gesetzt. Öcalan war damals auf der Flucht und er versuchte Asyl in verschiedenen Staaten zu beantragen, haben alle abgenickt. Er ging dann in ein ostafrikanisches Land, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es Kenia oder Tansania war, und wurde dort dann auf Geheiß der türkischen Regierung durch den Mossad entführt. Und der Mossad brachte ihn sozusagen in die Türkei und dort sitzt er also mittlerweile jetzt seit 26 Jahren ein. Ich würde sagen, der Mann ist völlig mürbe auch. Ja? Also wenn ich mir vorstelle, ich sitze 26 Jahre lang in einem Hochsicherheitsgefängnis, der hat sein Testament geschrieben, ja. Und nur wenn ich mich jetzt wiederum in die Schuhe versetze eines durchschnittlichen PKK-Kämpfers, ja, dann würde ich das nicht ernst nehmen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Öcalan noch diese Strahlkraft hat, die er einmal hatte vor 26 Jahren. Ja, das sind mittlerweile neue Generationen an Kämpfern entstanden, die neuen Kommandanten folgen. Also es ist natürlich eine hochinteressante, auch wiederum historische Erklärung, aber es wurde schon öfters erklärt, ein Ende der kurdisch-türkischen Konfrontation im Laufe des 20. Jahrhunderts. Es kam dann immer wieder zur Konfrontation aus verschiedensten Gründen. Manchmal waren es lächerliche Auslöser, manchmal waren es wichtige politische Wenden, die stattfanden. Und ich bin da jetzt nicht so zuversichtlich, dass das jetzt das Ende der türkisch-kurdischen Konfrontation ist. Was sicher ist, und um auf Ihre Frage auch Blick Syrien zu kommen, die kurdischen Verbände, und die sind jetzt auch nicht nur PKK-Verbände, zum großen Teil schon, die werden in Syrien weiterhin eine gewisse Rolle spielen und stehen zwischen Geldgebern aller Art. Ja. Die Geldgeber sind aus den USA, aus Israel, aus anderen Quellen, mafiösen Quellen, Ob das so leicht zu lösen ist, ich bezweifle es, ja.
Das werden wir hier auch in unserem Podcast weiter verfolgen, wie sich da dieser Konflikt zwischen der Türkei und der PKK jetzt im Zuge dieser Aussagen entwickeln wird. Aber lassen Sie uns, Frau Kneißl, zum Abschluss unseres heutigen Podcasts noch nach Deutschland schauen. Denn dort haben die ja historischen Bundestagswahlen stattgefunden. Als Sieger hervorgegangen ist die CDU von Friedrich Merz mit knapp über 28%, zweitstärkste Partei, wurde die AfD, die ihr Ergebnis verdoppeln konnte, auf über 20% gekommen ist. Ihr drittstärkste Partei wurde die SPD, die ihr historisch schlechtestes Ergebnis eingefahren ist. Sie ist im Vergleich zur letzten Wahl von 25% auf knapp 16% abgestürzt. Es ist das mit Abstand schlechteste Ergebnis der ältesten Partei Deutschland bei einer Bundestagswahl und sogar das schlechteste Ergebnis bei nationalen Parlamentswahlen seit 138 Jahren. Die Fraktion schrumpft damit von 207 auf 120 Abgeordnete. Und auch die Grünen kann man sicherlich nicht als Gewinner dieser Bundestagswahl betrachten. Sie kamen nur auf knapp 11,7%, um genau zu sein. Ein großer Gewinner ist die Partei Die Linke, die noch vor knapp 4 Monaten unter der 5%-Marke stand, jetzt bei über 8%, ist genau genommen bei 8,77%. Das BSW, einer der Verlierer, hat es nicht über die 5%-Hürde geschafft. Es fehlten nur knapp 13.000 Stimmen. 4,97% erzielte die Partei, geht jetzt dagegen gerichtlich in Karlsruhe vor. Da wird man sehen, wie das Ganze ausgeht. Aber so wie es aussieht, wird Deutschland eine schwarz-rote Koalition bekommen. Die Koalition, die 2021 noch abgewählt worden ist, wird jetzt wieder antreten unter der Führung von BlackRock-Kanzler Friedrich Merz, der bereits angekündigt hatte, Taurus liefern zu wollen an die Ukraine. Er hat auch bereits ein 200 Milliarden Sondervermögen für die Verteidigung angekündigt, das jetzt noch im alten Bundestag schnell durchgewunken werden soll, weil im neuen Bundestag mit der Sperrminorität aus Linker und AfD dies wahrscheinlich nicht mehr möglich würde. Ja, Frau Kneißl, was sind denn Ihre Gedanken zu dieser Schicksalswahl in Deutschland? Was bedeutet das vor allen Dingen auch für die deutsch-russischen Beziehungen? Die interessieren uns ja besonders hier in diesem Podcast. Und was bedeutet das auch vielleicht für den weiteren Verlauf im Ukraine-Krieg, Frau Kneißl?
Ja, für die deutsch-russischen Beziehungen, da gab es ja bereits einen verbalen Schlagabtausch. Also ich glaube, Merz hat, ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern an den Unfug, den er von sich gab, aber er hat sehr harte Aussagen und eigentlich Beleidigungen von sich gegeben, die nicht unbedingt jetzt einem Kanzler anstehen. Ja, also da sollte man doch eine andere Sprache wählen. Und ich glaube, das war dann auch die Reaktion aus Moskau. Ich weiß jetzt nicht mehr, von welcher Seite was ein Sprecher des Außenamts oder wie auch immer, aber es gab eine Reaktion drauf, die ungefähr in diese Stoßrichtung auch ging, weil Merz ist doch auch schon fast 70, hätte was im Leben dazulernen können, wie man sich politisch so ausdrückt, dass man mit allen am nächsten Tag auch noch reden kann. Ich glaube, das ist immer das ganz, ganz Entscheidende, eine Sprache zu verwenden, die einem eine Fortsetzung ermöglicht, auch unter schwierigen Vorzeichen. Nur diese Leute sind abhanden gekommen. Wie Sie wissen, spreche ich immer wieder von Teenagern. Und wir haben jetzt eine solche Teenager-Regierung vielleicht in Österreich. Es wird vielleicht eine solche Teenager-Regierung mit etwas zerfalteten, zerfurchten Gesichtern auch in Deutschland geben. Die Frage, die ich mir stelle, ist, wie geht's in der SPD weiter? Weil es ist die Rede, das verfolge ich sozusagen nur so aus der Berichterstattung, wenn ich die deutschen Medien lese, die ich ja hier in Russland lesen kann, dann heißt es, es ist ein Generationswechsel erforderlich. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass man in der SPD nicht jetzt von Olaf Scholz auf Boris Pistorius umsteigen wird, weil Boris Pistorius ist vielleicht der beliebteste Politiker Deutschlands, wie ich lese. Aber er ist nicht eine Generation jünger als Scholz. Er ist gleiche Generation. Also wenn man jetzt wirklich in die Jüngeren versucht zu rekrutieren und eine neue Mannschaft aufstellen will, die sozusagen frischen Wind in die SPD bringt und sie von den 16% wieder in plus 20% holt, dann würde ich mal sagen, aber ich bin kein Politikberater, das sagt mir nur mein Hausverstand, dann gehe ich lieber in die Opposition als SPD, als dass ich mich als Juniorpartner in der Koalition aufreiben lasse. Weil genau das ist ja der SPD auch unter Merkel passiert. Ja, also sie trugen sozusagen merkelsche Politik mit, aber sie hatten keine eigene Wahrnehmung mehr. Ja, und ob jetzt hier wirklich das gelingt, so rasch, dass man bis Ostern eine CDU-CSU geführte große Koalition auf die Beine stellt. Ich wäre da nicht ganz so zuversichtlich. Also Leute, die sich besser auskennen als ich, meinen, Deutschland könnte in österreichische Verhältnisse kippen. Und wenn man heute von österreichischen Verhältnissen spricht, dann ist das eigentlich schlimmer als italienische Verhältnisse. Dann ist das wirklich totales politisches Patt und wirtschaftlicher Absturz. Dafür steht heute Österreich.
Ja, und der große Profiteur dieser Brandmauerpolitik ist ja die SPD. Nur aufgrund der Brandmauerpolitik gegenüber der AfD wird die SPD jetzt womöglich weiterhin Regierungsverantwortung übernehmen. Aber daran schließt sich jetzt auch mal meine Frage an Frau Kneißl. Eigentlich hat ja Deutschland eine konservative Regierung gewählt. Über 50% der Wahlberechtigten haben schwarz-blau, also eine Koalition zwischen CDU und AfD gewählt. Deswegen wird wahrscheinlich auch zu Recht von Alice Weidel, der Kanzlerkandidatin der AfD, gesagt, dass der Wille der Bevölkerung missachtet wird. Also fänden Sie es richtig, wenn jetzt auch die CDU Koalitionsgespräche mit der AfD aufnehmen würde? Wäre das nicht ein Stück weit die demokratische Pflicht dieser Partei?
Ja, und es spricht ja auch die Logik dafür, weil Sie haben ja gerade die Zahlen genannt. Ja. Und es ist ja noch viel interessanter, wenn man sich dann die Einfärbung der deutschen Landkarte ansieht, weil das sieht man wirklich ein zweigeteiltes Deutschland. Also im Sinne auch sozusagen einer Politik, die diesen internen Riss überwindet, in dem Deutschland ganz, ganz tief wieder drinnen steckt, der vielleicht seit 1992 nie ganz überwunden wurde, aber jetzt offensichtlich ist, sollte man doch mit der AfD zumindest mal Gespräche führen. Ja, man wird ja dann sehen, ob man auf einen grünen Zweig kommt. Aber nein, da sind wir in der Ideologie, das sind wir in der moralischen Überlegenheit und welche Kategorien auch immer da dann jetzt gelten mögen. Aber ja, die Zahlen, die Logik spricht für das, was Sie gerade ausgeführt haben. Ich würde meinen, man muss auch irgendwie wahrscheinlich diesen Riss in Deutschland überwinden, diesen internen Riss, ja.
Ja, das wird sehr schwierig und eine große Herausforderung werden. Frau Kneißl, mit dieser finalen letzten Einschätzung bedanke ich mich vielmals bei Ihnen, wie immer, für diesen sehr spannenden Podcast. Die Themen werden weiterhin heiß bleiben. Es ist wirklich Woche für Woche spannend zu sehen, wie viel da immer reinkommt. Also wir hätten jetzt heute wahrscheinlich auch noch 3, 4, 5 weitere Themen beackern können. Aber das soll es an der Stelle erstmal gewesen sein. Ich wünsche Ihnen jetzt ganz viel Spaß in der Hauptstadt von Russland. Viel Freude bei Ihnen. Interviews. Sie werden jetzt gleich noch ein wenig durch die Stadt schlendern, hatten Sie mir im Vorgespräch noch gesagt.
Eine Stunde habe ich Zeit bis zum nächsten Termin.
Eine Stunde bleibt Ihnen noch, also lassen Sie uns jetzt schnell den Podcast beenden, damit Sie noch ein wenig Zeit haben. Sie hatten ja auch gesagt, es ist schönes Wetter heute. Ich wünsche Ihnen alles Gute, viel Spaß in Moskau und freue mich, wenn wir uns dann nächste Woche wiedersehen, Frau Kneißl.
Vielen Dank, ich wünsche Ihnen auch und ich will Geschenke für die Kinder im Dorf kaufen und für meine Nachbarin, weil die passen mir auf die Tiere auf.
Ah, sehr schön. Also in dieser einen Stunde denken Sie noch nicht mal an sich, sondern an die Nachbarn, die auf Ihre Tiere aufpassen. Genau. Das lobe ich mir, Frau Kneißl. Alles Gute. Gute Ihnen.
Danke.
Und auch
alles Gute Ihnen auch und einen schönen Sonntag all unseren Zuhörern. Vielen Dank.
Ja,
ciao.
Auch von mir vielen Dank an Sie, liebe Zuhörer. Schön, dass Sie wieder mit dabei waren und bis zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.